Wir fahren weiter und zwar haben wir gerade vor der Pause gesehen, die Apostelgeschichte spricht an zahlreichen Stellen über Heiden, die durch den Kontakt mit der Synagoge an den verschiedensten Orten zum Glauben an den Gott Israels gekommen sind. Noch ein Beispiel möchte ich erwähnen aus den zahlreichen und zwar Apostelgeschichte 10, der Hauptmann Cornelius. Also ein römischer Militär, Apostelgeschichte 10, Vers 1. Ein gewisser Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der Schar, genannt die Italische, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volke viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete. Dieser Mann war auch vorbereitet für das Evangelium. Später kommt Petrus zu ihm auf Besuch, er kommt zum Glauben, während der Predigt. Und während Petrus noch predigt, kommt auch der Heilige Geist eben auf ihn, als er sich bekehrte, und alle, die in seinem Haushalt waren. Und da sehen wir also sehr klar illustriert in der Apostelgeschichte, wie wichtig die Synagoge war als Vorbereitung für das Evangelium unter den Heidenvölkern. Und es war so strategisch in der Apostelgeschichte, der Apostel Paulus geht auf die Heidenmission ab Apostelgeschichte 13. Aber seine Vorgehensweise ist diese, er kommt an einen Ort und sucht dort zuerst die Synagoge. Sehen wir, zum Beispiel Apostelgeschichte 13, wo die Missionsreise beginnt. 13, Vers 4. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, in Klammern noch hinzugefügt, also nicht ausgesandt von einer Missionsgesellschaft und auch nicht von der örtlichen Gemeinde. Die örtliche Gemeinde hat sie nämlich entlassen, heißt es im Vers vorher. Und sie haben ihnen die Hände aufgelegt als Zeichen, wir machen uns mit eurem Dienst eins und stehen hinter euch. Aber ausgesandt hat der Heilige Geist. Und auch berufen, 13, Vers 2. Nicht Menschen berufen, sondern der Heilige Geist. Nicht Menschen senden aus, sondern der Heilige Geist. Nochmals, Vers 4. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia. Und von dannen segelten sie nach Zypern. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Und so geht das ständig. Paulus kommt in eine Stadt, sucht die Synagoge, predigt dort. Und da kommen Juden zum Glauben und Heiden, die bereits an den Gott Israels glauben. Und dann, der nächste Schritt ist, die wirklichen Heiden, die nichts von Gott wissen, werden evangelisiert. Paulus geht an den nächsten Ort und er sucht dort die Synagoge. Schauen wir uns in Apostelgeschichte 13, Vers 13 an. Als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Perge in Pamphylien. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Und jetzt. Sie aber zogen von Perge aus hindurch und kamen nach Antiochia in Pisidien. Und sie gingen am Tag des Sabbats in die Synagoge und setzten sich. Aber nach dem Vorlesen des Gesetzes und den Propheten sandten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und sagten, Brüder, wenn in euch irgendein Wort der Ermahnung an das Volk ist, so redet. Paulus aber stand auf, winkte mit der Hand und sprach, Männer von Israel und die ihr Gott fürchtet. Das sind wieder die Heiden, die bereits zum Glauben gekommen waren an den Gott der Bibel. Hört! Und dann kommt die Predigt, ganz ausführlich von Lukas wiedergegeben, was er dort in der Synagoge gepredigt hat. Und dann sehen wir, welchen Einfluss das hat auf diese ganze Stadt im Blick auf alle Heiden. Und so geht es weiter, Kapitel 14. Es geschah aber zu Ikonium, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen. Und so geht das also von Ort zu Ort. Immer wird die Synagoge gesucht. Sie ist gewissermaßen der Brückenkopf in der heidnischen Welt. Ich weiß, das ist ein Begriff aus dem Militärwesen. Der Brückenkopf ist ein erster Teil, wo eine Armee vordringt in Feindesland, sich dort festsetzen kann und dann von dort aus weiterwirken kann. Warum tut das der Apostel Paulus? Er ist doch im Gegensatz zu den Zwölfen, die für die 12 Stämme Israels einen besonderen Auftrag hatten, die 12 Apostel, ist er der Apostel der Nationen, der Heiden, der Nichtjuden. Warum geht er ständig in die Synagoge? Nun, das ist das Prinzip, das der Apostel erklärt in Römer 1, Vers 16. Und das manche in der heutigen Zeit nicht mehr wissen. Er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Judenmission hat eine Priorität. Und darum hat der Apostel Paulus das auch praktisch umgesetzt. Juden müssen mit dem Evangelium erreicht werden. Damals und heute. Also all die, die sich da irgendwie rausschlingeln und sagen, ja, seit dem Holocaust kann man nicht mehr und gerade wenn man Deutscher ist, muss man aufpassen muss man immer, dass man es auf eine gute Art und auf eine gewinnende Art macht, klar. Aber wir haben alle den Auftrag, auch als Deutsche, und da muss man den Leuten übrigens auch erklären, übrigens, wir sind eine neue Generation. Und wir haben nie Ja gesagt zu dem, was eine frühere Generation gemacht hat. Das verurteilen wir ganz genau. Und schauen Sie mal, wir sagen auch nicht, ihr seid die, die Christus gekreuzigt haben. Das war eine Generation viel, viel, viel früher. Aber jede Generation muss sich natürlich wieder neu entscheiden. Und man kann sagen, wir mussten uns auch entscheiden, dass wir mit Neonazis nichts zu tun haben. Und ihr müsst euch auch entscheiden, dass ihr mit denen, die Christus ans Kreuz gebracht haben, auch nichts zu tun haben wollt. So einfach ist das. Also da kann man sich gar nicht rausreden. Diese Notwendigkeit, das Evangelium den Juden zu bringen, ist ganz klar vorgegeben. Und die Apostelgeschichte zeigt das, wie Paulus Römer 1, 16 so umgesetzt hat. Das hat auch dazu geführt, immer wenn in einer großen Stadt dann eine Gemeinde entstand, so war das ja sehr regelmäßig bei der Missionsarbeit des Apostels Paulus, dann bekehrten sich eben Juden, die schon die Bibel von Kindsbein an kannten. Und die hatten auch im Glauben, dann als Bekehrte, als Wiedergeborene, eine größere Stabilität im Leben. Ich meine, das ist wirklich ein Problem in der dritten Welt, wenn man dort Missionsarbeit macht. Leute kommen zum Glauben und man hat manchmal wirklich Mühe mit Unstabilität, weil die eben eine ganz andere Erziehung hatten, wo nicht diese Verbindlichkeit und diese Treue im Kleinen gefragt war. Und eben beigebracht wurde, haben die dann auch im geistlichen Leben viel mehr Probleme. Und da ist es eben so hilfreich, wenn manche da sind, die sind zwar auch jung bekehrt, aber die sind von Anfang an schon viel stabiler und wissen auch viel besser, was ist Recht und was ist Unrecht. Weil sie eben in dem Sumpf des Heidentums gar nicht drin gewesen waren, durch Gottes Gnade. Aber das war sehr hilfreich, dass Gemeinden dann von Anfang an stabil sein konnten, sodass der Apostel Paulus sehr schnell wieder an einen neuen Ort gehen konnte. Und so hat sich das eben sehr bewährt. In kürzester Zeit hat der Apostel Paulus also ganz viele Gemeinden gründen können, von Asien herkommend, die Türkei und dann nach Europa. Die erste Stadt war Philippi. Und dann diverse Großstädte in Europa wie Korinth, Thessalonich, Athen und so weiter und so fort. Und von dort aus, von diesen Brückenköpfen her, wurde dann von den neu zum Glauben gekommenen das Evangelium ins Hinterland gebracht. Jetzt versteht man auch, woher unser deutsches Wort Heiden kommt. Die Heiden, das sind eben die auf dem Land, die erst später zum Glauben kamen. Zuerst hat der Apostel Paulus bewusst die Ballungszentren besucht. Er ist nicht aufs Land gegangen und hat dort gepredigt. Er hat da, wo die Ballungszentren waren, möglichst mit einer Synagoge, da hat er gepredigt, eine Gemeinde entstand und dann haben diese Jungbekehrten begonnen, das Hinterland, die auf der Heide, zu evangelisieren. So entstand das Wort Heide im Deutschen. Geht natürlich zurück auf das Vorbild im Lateinischen, der Paganus. Der Paganus ist eben der, der auf der Heide wohnt, lebt im Hinterland. Und daraus ist dann im Französischen das Wort païen entstanden. Und auch in anderen Sprachen hat sich das so übertragen. Gut, jetzt kommen wir da zu viertens. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt, wo die Synagoge im Neuen Testament erwähnt wird. 56 Stellen. Das Wort Einzahl, Synagoge oder Mehrzahl, Synagogen. Das zeigt also, wie wichtig das Thema im Neuen Testament ist. Und dann habe ich unter fünftens die örtlichen Synagogen, die namentlich erwähnt werden, zusammengestellt. Zuerst ganz generell die Synagogen von Galiläa. Das hatten wir bereits gelesen, Matthäus 4, 23. Aber dann ganz konkret die Synagoge von Nazareth. Und Beispielstellen dazu. Dann die Synagoge von Kapernaum, die an mehreren Stellen erwähnt wird. Und die war ganz besonders wichtig. Denn Matthäus 11 sagt, dass der Herr Jesus am meisten gewirkt hat in diesem Dreieck von Kapernaum, Bethsaida und Chorazin. Das sind drei Ortschaften ganz nahe beieinander. Man hat das auch schon genannt das Evangeliumsdreieck. Ja? Am nördlichen Ende des Sees Genezareth. Und Kapernaum ist also eine ganz besonders wichtige Synagoge. Da wird auch die Predigt, die der Herr Jesus in Johannes 6 gehalten hat, in der Synagoge sehr ausführlich beschrieben. Da spricht er darüber, dass er das Brot aus dem Himmel ist. Herabgekommen, um der Welt das Leben zu geben. Und wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und dann wird ausdrücklich gesagt in Johannes 6, Vers 59, dass der Herr Jesus diese Worte in der Synagoge zu Kapernaum gesprochen hatte. Das ist schon eindrücklich, wenn man diese Worte heute bei einem Besuch dort an Ort und Stelle vorlesen kann. Da, wo der Herr das direkt gepredigt hat, er, der Mann, der in Bethlehem, Bethlehem heißt Haus des Brotes, geboren worden ist, um eben der Welt das lebenbringende Brot aus dem Himmel zu geben. Weiter werden die Synagogen von Jerusalem erwähnt. Es gab eine Vielzahl, Apostelgeschichte 6, 9 und 24, 12. Und dann sehr konkret wieder die Synagoge von Damaskus, die wichtig war in Verbindung mit der Geschichte der Bekehrung von Saulus, der zum Paulus wurde. Apostelgeschichte 9. Dann haben wir bereits gelesen die Synagogen von Salamis auf der Insel Zypern, Apostelgeschichte 13, 5. Dann hatten wir auch schon gelesen die Synagoge von Antiochien in Pisidien, Apostelgeschichte 13, Vers 14. Habe auch schon gelesen die Synagoge von Ikonia, Apostelgeschichte 14, 1. Später, Paulus kommt zur Synagoge von Thessalonich, 17, 1. Darauf in die Synagoge von Beröa, 17,10. Können wir es kurz aufschlagen, um zu sehen, wie Paulus in der Synagoge evangelisiert hat. Dort sehen wir eine Vorgehensweise in zwei Punkten. Apostelgeschichte 17, Vers 1. Nachdem sie aber durch Amphipolis oder Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo die Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein. Merken wir das? Nach seiner Gewohnheit. Und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Der Ausdruck unterreden meint im Griechischen Dialog führen. Also er spricht, aber da kann auch gefragt werden, da gibt es einen Dialog. An drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus, das ist griechisch für hebräisch Messias, dass der Messias leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und dass dieser, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus, der Messias ist. Und etliche von ihnen glaubten und gesellten sich zu Paulus und Silas, und von den anbetenden Griechen eine große Menge und der vornehmsten Frauen nicht wenige. Also zwei Stufen. In einer ersten Stufe erklärt er in der Synagoge anhand des Alten Testaments, übrigens, wenn der Messias kommt, wird er ein leidender Messias sein. Also er macht klar, man muss unterscheiden zwischen den Stellen, die von dem herrschenden Messias sprechen, der Gerechtigkeit und Friede in diese Welt bringen wird, von den Stellen, die von ihm sprechen, dass er zuvor leiden würde, sterben würde für unsere Sünden und dann auferstehen. Das hat er ihnen einfach so theoretisch aus dem Alten Testament heraus erklärt. Und dann der nächste Schritt. Und übrigens, dieser Jesus, der vor einigen Jahren in Jerusalem, vor den Toren Jerusalems gekreuzigt worden ist, das ist der Messias. Denn er hat genau das erfüllt, was in Jesaja 53 steht, Psalm 22, Daniel 9 und so weiter. Also so hat er in zwei Stufen das Evangelium erläutert und viele sind zum Glauben gekommen. Und wie wir sehen, auch von den vorbereiteten Heiden, die bereits an den Gott Israels glaubten. Dann kommt es aber zu einem Riesenaufruhr. Paulus geht weiter in die nächste Synagoge, Apostelgeschichte 17, Vers 10. Die Brüder aber sandten alsbald in der Nacht sowohl Paulus als Silas nach Beröa, welche, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden gingen. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich also verhielte. Viele nun von ihnen glaubten und von den griechischen vornehmen Frauen und Männern nicht wenige. Sieht man auch da wieder. Heiden, die in der Synagoge waren und die waren vorbereitet fürs Evangelium. Aber allgemein war das sehr gut in Beröa. Da war eine allgemeine Bereitschaft da, das Wort aufzunehmen. Aber nicht blindlings. Die haben nicht blindlings alles geglaubt, was ihnen gesagt wurde, aber die haben auch nicht nach jedem Satz gesagt, aber das könnte man auch anders sehen. Das kennt man ja aus gewissen Hauskreisen. Da gibt es diese Leute, die sagen immer aber. Und man kommt nirgends hin. Man kann kaum etwas mal zusammenhängend erklären und erläutern und herleiten. Die nehmen das nicht mit Bereitwilligkeit auf. Aber dann gibt es auch diese. Den kann man jeden Blödsinn erzählen und sie glauben das. Ja? Wirklich. Also kann einer erzählen, also ihr müsst das so machen und dann gibt Gott euch goldene Zähne, ja? Goldregen und alles so Zeugs. Und die glauben alles, nehmen alles an, das sei von Gott. Aber hier lesen wir, die nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Eine Offenheit zuzuhören, genau zu folgen, was wird da gesagt. Aber indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich also verhielte. Die haben selber jeden Tag in der Bibel gelesen und verglichen, stimmt das mit dem überein, was da steht? Das muss man, dann fällt man nicht rein, wenn irgendwelcher Unsinn erzählt wird. Es braucht Offenheit verbunden mit kritischem Prüfen anhand der Bibel. Und dann ist es eben auch so, das ist ein Vorteil, wenn man das weitergibt, was man gelernt hat, muss man nicht immer sagen, übrigens, der Herr sowieso hat mal gesagt und der hat gesagt. Nein, man muss es ja nicht sagen, weil es der gesagt hat, sondern weil ich das jetzt gesehen habe in der Bibel. Wenn man es selber verstanden hat, dann muss man nicht mehr ständig zitieren. Ja, und dann auf dem Blatt habe ich weiter aufgeführt, die Synagoge von Athen, Apostelgeschichte 17, Vers 16. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern auf dem Markte. Die Anbeter, das sind wieder die vorbereiteten Heiden. An jedem Tag mit denen, welche gerade herzukamen. Und dann die Synagoge von Korinth, das haben wir schon gelesen, Apostelgeschichte 18, Vers 4. Und schließlich die Synagoge von Ephesus, Apostelgeschichte 18, Vers 19, 18, 26 und 19, 8. Jetzt ein paar Bemerkungen zur Praxis. Wir finden einige Male den Begriff Synagogenvorsteher im Neuen Testament, griechisch Archisynagogos, zum Beispiel Markus 5, 22. Das ist der bekannte Jairus, der zu dem Herrn Jesus kam wegen seiner kranken 12-jährigen Tochter. Ein anderer Ausdruck im Neuen Testament ist griechisch Archon tes Synagoges, das heißt einfach Vorsteher der Synagoge. Aber es ist die gleiche Person. Ob man sagt Synagogenvorsteher oder Vorsteher der Synagoge, das ist das Gleiche. Aber eben dieser Ausdruck kommt vor in Lukas 8, 41 und 49. Im Judentum nennt man diese Person Rosh HaKnesset. Rosh, das ist der Kopf der Knesset. Also das ist nicht das Parlament, sondern das ist jetzt eben die Synagoge. Im Parlament kommt man eben auch zusammen, darum heißt das Knesset. Aber Bet HaKnesset, das ist die Synagoge. Und der Rosh HaKnesset, das ist der Synagogenvorsteher. Seine Aufgabe war Leitung des Gottesdienstes. Auswahl der Vorleser. Also er musste dann aufrufen, zum Beispiel, Herr Levi, würden Sie heute den Torah-Abschnitt vorlesen? Und dann kommt er. Ja, falls er kommt. Je nachdem musste es dann sein, dass der Synagogendiener ihn nochmals wirklich einlud. Bitte, Herr Levi, kommen Sie, lesen Sie. Also Auswahl der Vorleser und dann auch der Prediger. Und er hatte auch die Aufsicht allgemein über die Synagoge. Also er musste darauf achten, dass angemessenes Benehmen bei allen Leuten vorhanden war, dass der Ablauf ordentlich war, kein Chaos und so weiter. Das war seine Aufgabe. Und da habe ich eine ganze Reihe von Stellen aufgeführt, wo eben der Synagogenvorsteher vorkommt. Markus 5, 3 Verse, wo das Wort vorkommt, dann Lukas 8, 2 Verse, 13, Vers 14 und dann eben Apostelgeschichte 13, 15 und 18, 8 und 17. Ganz konkrete Beispiele. Wir haben das bereits gefunden in Apostelgeschichte 13. In der Mehrzahl werden die Vorsteher der Synagoge genannt. Ich lese nochmals Apostelgeschichte 13, Vers 15. Aber nach dem Vorlesen des Gesetzes und der Propheten sandten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen. Üblich war ein Synagogenvorsteher pro Synagoge. Aber hier erwähnt Lukas, dass es also mehr als einer war. Zwei oder mehr. Ja, Mehrzahl bedeutet ja zwei und mehr. So hatten wir das in Grammatik gelernt, ohne dass die Lehrer das ausdrücklich so gesagt haben. Ja, und konkrete Personen, Jairus, Markus 5, 22. Dann Crispus, Apostelgeschichte 18, 8. Von dem hatten wir es ja schon. Und dieser Vorsteher kam in Korinth zum Glauben. Und sein Nachfolger war Sosthenes, der dann in Apostelgeschichte 18, Vers 17 erwähnt wird. Und offensichtlich kam der auch zum Glauben, denn wir lesen dort, wie Juden sich gegen ihn gestellt hatten. Nicht wahr? Apostelgeschichte 18. Jawohl, 18, Vers 12 lese ich schon. Als aber Gallion Prokonsul von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sagten, dieser überredet die Menschen, Gott anzubeten, dem Gesetz zuwider. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sagte Gallion zu den Juden, wenn es ein Unrecht oder eine böse Handlung wäre, o Juden, so hätte ich euch billigerweise ertragen. Wenn es aber über Streitfragen geht, über Worte und Namen und das Gesetz, das ihr habt, so seht ihr selbst zu. Denn über diese Dinge will ich nicht Richter sein. Also für Gallion gab es nur das römische Gesetz, das römische Recht. Über Dinge, die mit dem Gesetz Gottes, der Tora zu tun hatten, da war er überhaupt nicht interessiert. Und dann liest man eben weiter. Und er trieb sie von dem Richterstuhl hinweg. Alle aber ergriffen Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl. Und Gallion bekümmerte sich nicht um dies alles. Sosthenes, das ist der Nachfolger von dem Crispus, der in Vers 8 genannt wird und zum Glauben kam. Und warum wird der so übel behandelt? Offensichtlich hat er sich eben auch auf die Seite des Evangeliums gestellt. Und interessant, im ersten Korintherbrief, den Paulus ungefähr 3 Jahre später schrieb, da lesen wir in Vers 1, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, und Sosthenes, der Bruder der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Er schreibt den ersten Korintherbrief zusammen mit Sosthenes. Und da ist es eben naheliegend, daran zu denken, dass dieser Synagogenvorsteher dann den Apostel Paulus im Missionsdienst unterstützt hat. Er ist nicht Mitverfasser des ersten Korintherbriefes, sondern Mitabsender. Ist nicht ganz das Gleiche, ja? Ja, das nur als Hinweis, es gibt ja noch andere Briefe, wo ein Apostel eben sich zusammen mit anderen Mitarbeitern erwähnt am Anfang des Briefes. Aber eben ein Paulusbrief bleibt ein Paulusbrief, auch wenn Sosthenes eben Mitabsender ist. Weiter, in Lukas 4, Vers 20 wird der Synagogendiener erwähnt. Griechisch Hyperetes, und das entspricht in der rabbinischen Literatur dem Chazan. Ich lese Lukas 4, ab Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und das Gerücht über ihn ging aus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte sie in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und jetzt kommt's. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge. Sehen wir das? Der Herr ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Die Synagoge ist ja nicht vorgeschrieben worden im Gesetz Mose. Aber seine Eltern, Maria und Josef, die hatten ihn von klein auf gewohnheitsmäßig mitgenommen in die Synagoge. Und so ist das, wenn man die Kinder in die Gemeinde nimmt, gewohnheitsmäßig, dann ist es für Sie auch nicht mehr schwierig, wenn Sie erwachsen sind, gewohnheitsmäßig in die Gemeinde zu gehen. Und überlegen sich dann nicht mehr am Sonntagmorgen, oh, wunderbares Wetter heute. Sondern es ist wirklich dran, heute in die Gemeinde zu gehen. Ja? Oder man plant Ferien und wenn das alles geplant ist, alles gebucht ist, dann überlegt man sich, wo könnten wir am Sonntag hingehen? Ja, und hat dann vielleicht ein echtes Problem. Ja, aber eben wenn man so das gelernt hat von klein auf, dann ist das einfach eine gute geistliche Gewohnheit. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen sich, Gewohnheiten sind immer schlecht. Und ja, nicht immer auf dem gleichen Stuhl sitzen in der Gemeinde. Ja, so ist es ja. Man sitzt an einen Ort hin und dann nächstes Mal genau im gleichen Stuhl. Dabei könnte man auch einen daneben oder 10 daneben. Aber so sind wir mal. Und dann ist eben so, es gibt schlechte Gewohnheiten und die müssen wir ausmerzen. Und es gibt gute Gewohnheiten und die müssen wir pflegen. Also ich meine jetzt das mit dem gleichen Stuhl, das habe ich nicht eine gute Gewohnheit genannt. Aber eine mögliche Gewohnheit. Aber eben, dass der Herr gewohnheitsmäßig am Sabbat in die Synagoge ging, das war eben eine gute Gewohnheit. Und übrigens, im Lukas-Evangelium findet man 5-mal diesen Ausdruck, Gewohnheit. Und das ist schon interessant, weil das Lukas-Evangelium gerade die Menschheit des Herrn Jesus besonders betont. Und darum hat dieses Wort Gewohnheit eine sehr tiefe Bedeutung. Also nochmals Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Ah, jetzt macht er die Lesung. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Also wenn hier steht Buch, ist gemeint eine Schriftrolle. Wir denken beim Wort Buch immer gleich an einen Kodex. Das ist ein Buch mit Seiten, ja? Aber das ist erst eine spätere Gewohnheit in der Geschichte. Damals waren die Bücher in Israel Schriftrollen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, ja, da sehen wir es. Das war nicht meine Erfindung, das zu sagen. Als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war. Das ist nämlich Kapitel 61. Also da muss man ziemlich lang rollen. Eine Jesaja-Rolle, die ist etwa 7,34 Meter lang. Um zu urteilen nach der vollständigen Rolle aus Qumran, Höhle 1, nicht wahr, die 1947 gefunden worden war. Wo alle Kapitel sind drin. Also man muss ziemlich rollen. Und dann kam 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Also hier haben wir den Diener, der Chazan auf Hebräisch, Hyperethes hier im griechischen Text. Seine Aufgaben waren Schriftrollen hervorholen. Das macht er hier. Er bringt die Jesaja-Rolle und bringt sie wieder zurück. Und dann auch Vorleser aufrufen. Das war auch seine Aufgabe. Und so weiter. Es war so in der Synagoge und ist auch heute noch so, zuerst wird der Tora-Abschnitt verlesen und danach werden Abschnitte aus den Propheten gelesen. Und es war damals vor 2000 Jahren so, die 5 Bücher Mose waren so eingeteilt worden, dass man in einem Jahr durch alle 5 Bücher hindurchkam. Das heißt also, der Sabbatabschnitt war viel größer als heute. Heute ist es weltweit üblich in den Synagogen, dass man in einem 3-Jahres-Zyklus durchkommt. Und zwar so, dass es dann endet mit Simchat Torah, das ist der Abschluss des Laubhüttenfestes, und dann kommt die Lesung wieder mit 1. Mose 1, Vers 1. Also die Abschnitte waren deutlich länger als heute. Und schon heute können die also recht lang sein. Ja? Je nach Sabbat. Aber weltweit ist das geregelt, welcher Abschnitt vorgelesen wird. Und dann eben kommen die Prophetenlesungen dazu, die den Abschnitt noch unterstreichen und unterstützen. Und der Herr Jesus liest da aus Jesaja 61 eine messianische Prophezeiung. Das fünfte Gottesknecht-Gedicht aus Jesaja. Es beginnt ja in Kapitel 42 und dann 49, 50, Kapitel 53 und eben auch 61. Und jetzt kommt die Predigt dazu. Vers 21. Er fing aber, schon Vers 20, und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Gelehrt wird in der Synagoge in sitzender Stellung. Darum heißt es hier, korrekt, im Lukas-Evangelium, er setzt sich. Ja? Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet allerdings dieses Sprichwort zu mir sagen. Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum, wo ganz viel geschah, geschehen sei, tue auch hier in deinem Vaterland. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seinem Vaterland angenehm ist. Das ist immer am schwierigsten, am eigenen Ort. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elias gesandt, als nur nach Sarepta in Sidonia, zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit Elias, des Propheten in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer. Und alle wurden von Wut erfüllt in der Synagoge, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf welchem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber, durch ihre Mitte hindurchgehend, ging hinweg. Und dann heißt es, und er kam nach Kapernaum hinab, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie an den Sabbaten. Und auch wieder dort in der Synagoge. Also hier haben wir eine Predigt des Herrn Jesus festgehalten in Nazareth, so wie wir in Johannes 6 eine festgehalten haben in Kapernaum. Und wir haben hier gerade die Illustration, wie eben nach der Tora-Lesung die Prophetenlesung kommt. Schlagen wir nochmals auf, Apostelgeschichte 13, Vers 15. Dort sehen wir, zuerst wird gelesen aus den 5 Büchern Mose. Apostelgeschichte 13, Vers 15. Aber nach dem Vorlesen des Gesetzes und der Propheten sandten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und sagten, jetzt werden sie aufgefordert für eine Predigt. Aber zuerst in dieser Reihenfolge Gesetzlesung, Prophetenlesung. Und es war üblich, dann eine freie Predigt. Also nicht aufgeschrieben, sondern frei gepredigt. Und darum, die Predigt des Herrn Jesus in Lukas 4 war eine freie Predigt und auch in Apostelgeschichte 13, das war eine freie Predigt. Und das wirkt auch ganz anders. Ich meine, wenn man abliest, das ist nicht das Gleiche, wie wenn einer frei predigt. Und so sehen wir, dass der Herr Jesus sich durch den Heiligen Geist leiten ließ. Wir lesen Lukas 3, wie der Heilige Geist auf ihn kam und ihn salbte für den Dienst, den öffentlichen Dienst. Und dann ging er so herum und predigte, geleitet durch den Heiligen Geist. Und auch Paulus war eben ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes und war so in der Lage, eben frei zu predigen, und zwar mit einer geistlichen Kraft, so wie es die Rabbiner, die den Geist nicht hatten, nicht konnten. Ja, und dann überspringe ich einen Punkt und nehme zuerst den Punkt mit Minyan. Es war ein Grundgesetz für die Synagogen, man muss einen Minyan beieinander haben, um eine Synagoge zu bilden. Minyan heißt auf Aramäisch Zahl, und zwar ist gemeint die Zahl 10. Mindestens 10 Männer, damit man an einem Ort eine Synagoge sein kann. Und die Begründung, die wichtigste Begründung ist 1. Mose 18, Vers 32. Abraham bittet Gott, Sodom zu verschonen, wenn es noch 50 Gerechte gibt darin. Und Gott sagt ja. Aber vielleicht sind es nur 45. Auch dann. Aber es könnte ja sein, dass es nur 40 sind. Und Abraham geht runter bis auf 10. Und Gott sagt, wenn es 10 Gerechte gibt in Sodom, werde ich die Stadt verschonen. Weiter ging er nicht runter. Und so wurde abgeleitet, dass die Mindestzahl für ein glaubwürdiges Zeugnis Gottes in einer Stadt ist 10 Männer. Und darum, man muss den Minyan beieinander haben. Und sonst geht gar nichts. Und ich habe das auch schon erlebt an der Klagemauer. Die Klagemauer versteht man ja als eine Synagoge unter freiem Himmel. Und da sind natürlich ganz verschiedene Gruppen da anwesend. Und eine Gruppe sucht dann immer, dass sie eine Zehnerzahl zusammenbringen und dann bilden sie wieder eine Synagoge. Ich habe das also auch schon erlebt. Dann wollten die mich einladen, um den Minyan vollständig zu machen. Ja, ich erkläre jetzt nicht, was ich gemacht habe. Also ich habe nicht mitgemacht. Aber ich müsste jetzt noch erklären, warum nicht, ja? Aber eben, so geht das, die müssen 10 beieinander haben. Und jetzt versteht man auch, in Philippi gab es keine Synagoge. Es war die erste Stadt, die Paulus missioniert in Europa. Apostelgeschichte 16, da gibt es keine Synagoge. Immer hat er die Synagoge gesucht, aber dort hat er einen Gebetsplatz gefunden. Und zwar waren da einige Frauen am Beten. 16, Vers 13. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo es gebräuchlich war, das Gebet zu verrichten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und da ist eben auch diese Lydia. Das war ein Frauengebetskreis, war keine Synagoge, weil die keine 10 Männer hatten. Aber es war doch ein Brückenkopf. Und darum, von da aus, konnte der Apostel Paulus das Evangelium in Philippi verbreiten. Und es entstand eine Gemeinde in der Folge. Also darum der nächste Punkt: Wenn kein Minyan vorhanden ist, kann ein Gebetsort eingerichtet werden, der keine Synagoge ist. Aber ein Gebetsort. Und dann der Punkt, den ich ausgelassen habe: Ausschluss. Es gab auch im Judentum in der Synagoge die Möglichkeit, jemanden auszuschließen, der in Sünde lebte. Und das wurde genannt Binden, das Auslösen, Ausschließen und Lösen, das Aufnehmen. Diese Ausdrücke Binden und Lösen in diesem Sinn findet man zum Beispiel bei Josephus Flavius, Jüdischer Krieg, Buch 1, Kapitel 5, Abschnitt 2. Oder im babylonischen Talmud, BT ist babylonischer Talmud, das ist der verbindliche Talmud im Judentum, im Traktat Moed Katan 16a. Jetzt versteht man, was das bedeutet, wenn der Herr Jesus über Binden und Lösen spricht, in Matthäus 18. Das hat nichts zu tun mit Dämonen binden und lösen. Das wurde ja völlig verdreht im Zusammenhang mit Okkultseelsorge. Es geht gar nicht um Okkultseelsorge beim Binden und Lösen, sondern es geht um Ausschließen und Aufnehmen. Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Das ist ein Konflikt zwischen zwei Glaubensbrüdern und den muss man eben privat lösen. Wenn er aber auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das geht am besten, wenn man eben nicht den Kopf wäscht, sondern eben jemanden gewinnt. Ja? Du hast deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Das ist das Prinzip von 5. Mose 19, Vers 15 im Alten Testament, das neutestamentlich ebenso gültig ist, wie wir hier lernen und an anderen Stellen. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Das ist das erste Mal in den Evangelien, dass der Herr Jesus die Gemeinde nennt, mit Namen Ekklesia. Wenn er aber auch auf die Ekklesia nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Die waren eben aus der Synagoge ausgeschlossen, die Heiden. Und die Zöllner als Volksverräter, die mit der Besatzungsmacht kooperierten, die waren ausgeschlossen. Also so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, über irgendeine Sache, um welche sie auch bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Da zeigt der Herr, die Gemeinde hat richterliche Gewalt. Nicht die Ältesten, sondern die Gemeinde. Wenn er auf die Gemeinde nicht hört. Also ausschließen ist nie die Sache von einzelnen Personen, sondern die Gemeinde hat eine kollektive Verantwortung. Die Gemeinde muss ausschließen und auch wieder prüfen und aufnehmen, wenn der Schuldige sein Leben geordnet hat. Und der Herr gibt der Gemeinde also eine solche richterliche Gewalt und sagt, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Das heißt also, wenn ihr den Beschluss fasst, wird das im Himmel anerkannt. Natürlich ist gemeint ein Beschluss in Übereinstimmung mit Gottes Gedanken. Es geht nicht um einen ungerechten Beschluss. Genauso wie der Herr nachher sagt, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, über irgendeine Sache, um welche sie bitten, so wird sie ihnen werden von einem Vater, der in den Himmeln ist. Da sagt der Herr, das Gebet der Gemeinde wird erhört werden. Aber wenn sie natürlich etwas Falsches bittet, dann erhört der Herr auch nicht. Der Herr geht natürlich aus von einem Beten in Übereinstimmung mit Gottes Gedanken. Und auch beim Ausschluss geht er natürlich davon aus, von einem Ausschluss, der mit Gottes Gedanken übereinstimmt. Aber dann sagt der Herr, auf der Erde binden wird auch im Himmel gebunden sein. Gott anerkennt diesen Ausschluss. Und der Herr sagt hier nicht, was ihr an eurem Ort bindet, sondern er sagt, auf der Erde. Das heißt also, wenn jemand in einer örtlichen Gemeinde in Übereinstimmung mit dem Herrn ausgeschlossen wird, sagen wir nach 1. Korinther 5, wegen Ehebruch oder außerehelichem Geschlechtsverkehr, was dort Hurerei genannt wird, dann müssen das die anderen Gemeinden auch anerkennen. Sonst verschulden sie sich. Wenn in der Gemeinde A jemand wegen außerehelichem Verkehr ausgeschlossen ist und dann geht er da in die Nachbarstadt oder ein paar Städte weiter und die sagen, oh toll, dass du kommst, jetzt haben wir wieder einen mehr. Das sagen sie nicht, aber das denkt man vielleicht, ja. Das geht natürlich nicht. Und dann wird ja die Zucht unterlaufen, denn der Sinn des Ausschlusses ist ja nach 1. Korinther 5, dass jemand wieder zurechtkommt im Glauben. Und das geht oft nicht nur einfach so schnell. Das Zurechtkommen, das Das ist ein ganzer Weg, weil das Abweichen ist auch ein allmähliches Abweichen, bis man schließlich zu Fall kommt. Und da muss man helfen, in der Seelsorge zurückzugehen bis an den Anfang, wo man begonnen hat, abzuweichen. Aber so, da sehen wir, der Herr hat der Gemeinde eine richterliche Würde gegeben, die weltweite Autorität hat. Also sagen wir, wenn in Aarau in einer Gemeinde dieser Entschluss gefasst wird, dann müssen die in Los Angeles das auch anerkennen. Ja, es kann ja sein, dass er sagt, so, jetzt gehe ich und mit denen will ich gar nichts mehr zu tun haben, aber in Los Angeles, dort werde ich eine tolle Gemeinde finden und die nehmen mich dann auf und ist wie wenn nichts gewesen wäre. Nein, das geht absolut nicht. Die sind auch daran gebunden. Aber eben der Begriff Binden und Lösen, das kommt aus dem Judentum, aus der Synagoge. Und dann noch ein weiteres Detail, nächsten Punkt. Frauen dürfen in der Synagoge keine Fragen stellen. Im babylonischen Talmud, also BT Chagiga 3a, steht, die Männer kommen, um zu lernen, und die Frauen kommen, um zu hören. Komisch, nicht wahr? Ja, lernen die Frauen denn nichts in der Synagoge? Natürlich, aber lernen ist hier gebraucht, um zu sagen, Fragen stellen, öffentlich. Hören bedeutet hier zuhören, aber nicht reden. Und in 1. Korinther 14, 34, wo der Apostel Paulus sagt, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen eure Frauen in den Gemeindezusammenkünften schweigen. Es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Dann sagt er weiter, wenn sie aber etwas, hier zitiert Vers 35, wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Was, wenn sie etwas lernen wollen? Die sollen doch in der Gemeinde lernen. Ja, aber nicht, indem sie öffentlich unterbrechen und eine Frage stellen. Aber Männer können das. Und darum lesen wir auch in Apostelgeschichte 20, der Apostel Paulus ist in der Gemeinde in Troas und da heißt es, er unterredete sich mit ihnen bis um Mitternacht. Und dann geht es noch weiter. Warum unterredeten? Dialegomai heißt Dialog führen. Da haben die Brüder auch zwischendurch Fragen gestellt. Und der Apostel Paulus hat frei gepredigt. Darum konnte er dann auch frei auf die Fragen eingehen. Und wir sehen das übrigens auch in Johannes 6 in der Synagoge in Kapernaum. Da ist ein ganzer Dialog mit dem Herrn. Und die fragen dann zwischendurch, ja, und wie ist das denn? Und der Herr erklärt das mit dem Brot des Lebens. Dialog führen. Also lernen heißt öffentlich Fragen stellen. Und da sagt der Apostel Paulus, in der Gemeinde soll das nicht geschehen. Das ist nicht ein Redeverbot für Frauen in allen Umständen. Da geht es nicht um Hauskreis, da geht es nicht um Frauenfrühstück, da geht es nicht um, es gibt so viele Möglichkeiten für Dienste für die Frauen, aber es geht um das Zusammenkommen als Gemeinde zum Gottesdienst, dort. Und darum sagt er, wenn sie etwas lernen wollen, dann sollen sie die Frage zu Hause stellen. Und dann kommt eine Frau zu mir und sagt, und ich habe keinen Mann, was soll ich machen? Das ist ja so gemeint, dass der Apostel Paulus sagt, eine Frau soll an die erste Adresse gehen. Wenn sie verheiratet ist, ist das ihr Mann. Das heißt also, sie soll nicht zuerst mal immer alle anderen Männer fragen, sondern zuerst mal den eigenen Mann. Und dann kommt der schön auf Trab. Wenn er es nämlich nicht beantworten kann, muss er plötzlich zum ersten Mal Bibelkommentare herausholen und sich mal selber mit dem Thema beschäftigen. Das hat eine sehr heilsame Wirkung. Also fragt eure Männer und plötzlich werden sie interessiert und werden auch ermutigt, wenn sie dann sehen, oh, es hat geklappt. Ich habe auch antworten können. Und da kann man immer noch an die nächste Adresse gehen, wenn das nicht geht. Aber das ist die erste Ansprechperson. Und wenn man nicht verheiratet ist, ja, es gibt noch ein paar andere im nächsten Umfeld, ja, die nächste Ansprechperson wären. Und da kommen alle auf Trab. Ja. Und jetzt können wir schließen, indem wir zum folgenden Fazit kommen. Die Einrichtung der Synagoge war in Gottes Vorsehung eine Vorbereitung des Evangeliums und auch der Gemeinde. Obwohl die Gemeinde im Alten Testament ein Geheimnis war, nach Epheser 3. Das heißt, Gott hat den Ratschluss der Gemeinde gefasst von Ewigkeit her, aber nie jemals einem Engel etwas davon verraten. Und dann auch durch das ganze Alte Testament hindurch nie einem Propheten mitgeteilt, dieser Plan der Gemeinde. Erst mit dem, dass der Messias kam, von seinem Volk verworfen wurde, beginnt der Herr, das Geheimnis der Gemeinde zu enthüllen. Noch eine kleine Korrektur. Das erste Mal, dass der Herr Jesus sagt, Ekklesia, Gemeinde, das ist in Matthäus 16, wo er sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das ist er selber, der Sohn Gottes, der Messias, der Fels. Und dann spricht dort in Matthäus 16 der Herr Jesus über die weltweite Gemeinde, die niemals untergehen wird. Und dann in Matthäus 18 zum ersten Mal über die örtliche Gemeinde. Also so könnte man sagen. Das erste Mal benutzt der Herr dieses Wort Ekklesia, Gemeinde, für die örtliche Gemeinde, die der Ausdruck am Ort ist für die weltweite Gemeinde. Und halten wir fest, das Vorlesen des Alten Testaments auf Griechisch in Israel und unter den Heidenvölkern im Römischen Reich und darüber hinaus war eine Eröffnung des Zugangs zur Bibel für die Heiden als Vorbereitung fürs Evangelium. Und der Synagogengottesdienst war eine Vorbereitung auf den Gottesdienst der Gemeinde. Und braucht es da auch einen Synagogenvorsteher, der den Ablauf festhält und genau sagt, wer jetzt lesen soll? Nein. In den Briefen im Neuen Testament finden wir keinen Ekklesia-Vorsteher. Ja? Wieso nicht? Weil die Gemeinde den Heiligen Geist hat. Und Israel hat das in der Synagoge nicht. Und man kann das so eindrücklich sehen in den Synagogen. Wie beten die? Alle immer mit ihren Büchlein. Ja? Die lesen die Gebete ab. Warum können die nicht frei beten? Ja, weil die den Heiligen Geist nicht haben. Und das ist der große Unterschied, dass eben in der Gemeinde der Heilige Geist führen und leiten will, wie wir das so schön sehen in 1. Korinther 12 bis 14. Und darum ist die Synagoge eben nur eine Vorbereitung gewesen. Und sie hat schon gewisse Ähnlichkeiten, aber das, was Gottes Gedanken über die Gemeinde sind, in den Briefen des Neuen Testaments, ist dann etwas noch viel Größeres, Herrlicheres, Wunderbares. Ja, dann wollen wir hier Schluss machen.